Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind nach wie vor auf dem Red Hat Summit, das habt ihr ja schon in der letzten Episode mitbekommen. Heute ist Tag 1, eigentlich Tag 2. Gestern waren so Community Days, heute mit der Keynote und dem richtigen Einstieg sind wir mit dabei und heute mit zwei Gästen mit dabei, auch den ihr schon ein bisschen länger kennt, den Jasper. Hi.
Hi, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Es ist ein schöner Tag hier in Colorado und diesmal freue ich mich besonders, dass ich auch einen anderen Kaffeefreund gefunden habe, der dabei ist.
Ja, auch mit dabei, spontan mitorganisiert, der Thomas Irmscher. Hi.
Ja, hallo in die Runde, ich bin der Thomas, hallo. War wirklich sehr spontan, vielen Dank fürs Ansprechen, fand die Idee sehr super und ja, freue mich heute hier zu sein, vielen Dank.
Ja, habt ihr denn schon, seid ihr schon so über den Jetlag hinaus? Seid ihr gut in der Zeitzone angekommen?
Nein, nicht noch wirklich. Also, ich bin jetzt die zweite Nacht hier. Erste Nacht fing so an, ich war hundemüde nach 24 Stunden Wachsein, dann endlich ins Bett. Hab mir gedacht, okay, wenn du dich so um 23 Uhr Ortszeit hinlegst, dass du dann mindestens mal bis 5 Uhr schläfst. 1 Uhr war ich wach. Und das Gleiche ging mir heute ebenso. Wie war es bei dir?
Ja, also wir hatten gestern uns, glaube ich, verabredet um 9.30 Uhr morgens zum Frühstück und das war ja, glaube ich, nach der ersten Nacht und da bin ich um 5.30 Uhr aufgedacht und dachte mir, okay, bis zum Frühstück vergeht ja noch ein halber Arbeitstag eigentlich was. Das war jetzt heute ein bisschen besser, da war es mir sogar fast ein bisschen zu früh mit 6.50 Uhr zum Frühstück treffen und es gibt ja hier auch Abendprogramm, das fängt langsam an, also von daher pegelt sich das ein.
Ja. Jasper, was sind so deine Erwartungen an den Summit? Was treibt dich her?
Ja, also ich habe mich ja heute Morgen schon inspirieren lassen von der Keynote und ich bin bisher ein bisschen skeptisch gewesen, was die AI-Ausrichtung von der Red Hat angeht, weil ich habe das jetzt schon mindestens von der Red Hat One in Wien vor ein paar Monaten, aber auch von dem letzten Jahr auf dem Summit mitbekommen, dass die Strategie von der Red Hat AI ist. Mein Hintergedanke war aber, ihr seid keine AI-Company bisher. Und was bisher dann eher noch eine Vision war, dass also im letzten Jahr und Anfang diesen Jahres, das wird jetzt immer mehr ausgefüllt mit tatsächlichen Produkten, die da geliefert werden. Und ich sehe das sehr positiv, dass die Red Hat jetzt mit einer klaren Linie zeigt, was der Plan ist, mit zwei Themen, zwei Motiven, die ich sehe. Das eine ist eben AI, dass sich das durch das komplette Portfolio zieht, dass da mit RHEL, mit OpenShift, mit Ansible, also mit den drei großen Produkten, die entweder genutzt werden, um AI möglich zu machen oder selber von AI profitieren, mit Lightspeed unter anderem zum Beispiel. Und andererseits wird dieser CoreOS-Ansatz mit Image-Based Operating System immer weiter verfolgt. Wir kennen es von OpenShift mit dem Immutable Container-Betriebssystem, was sich über ein Container-Image updatet. Seit ein paar Monaten, seit einem halben Jahr gibt es das Red Hat Device Edge, womit wir selber so etwas bauen können als IoT oder Edge Appliance. Und für diesen AI-Use-Case bauen sie das noch weiter aus. Und wir haben jetzt hier BootC gelesen, also damit müssen wir uns, glaube ich, alle noch ein bisschen beschäftigen. Ja, ja. Was heißt das alles? Was genau hat die Red Hat da komplett? Wir müssen es mal auseinanderklamüsern. Aber der klare Trend ist, wir gehen vom Pad-Betriebssystem Herde weg und zur Kettle hin mit Images, die wir vortesten und dann in der Breite deployen können. Und die Sternstunden von Config-Management und Satellite und so weiter, die sind vorbei, ja.
Schon irgendwie, aber ich glaube auch, es ist okay, dass neue Dinge kommen. Thomas, erzähl uns doch mal so ein bisschen, was machst du so und was treibt dich hierher zum Summit?
Ja, ich fange mal ganz am Anfang an. Ich bin der Thomas Irmsche, ich arbeite bei der ETAS. Wer die ETAS nicht kennt, die ETAS ist eine 100% Bosch-Tochter, kommt also aus dem Automotive-Bereich. Wir stellen Herstellern von Fahrzeugen, das heißt OEM, Zulieferern, Softwareprodukte, Tools, Services, Sonstiges für die Fahrzeugentwicklung, Betrieb und auch alles, was darüber hinausgeht, zur Verfügung. Ich bei der ETAS habe die Rolle eines Produktmanagers inne. Das heißt, ich kümmere mich um das Thema Cybersecurity Validation, das heißt Testen von Onboard-Komponenten, wie zum Beispiel Steuergeräte, Subsysteme in Fahrzeugen, ganze Fahrzeuge. Es gibt da mittlerweile seit circa 2 Jahren auch eine Regulierung dazu, zu Cybersecurity. Also es war bisher so, dass was Fahrzeuge anbelangt hat, also wirklich fahrende Komponenten auf der Straße, waren bis vor 2022 auf globaler Ebene völlig unreguliert. Das lief mehr oder weniger auf die Verantwortung des OEMs hin. Das heißt, der musste für sich entscheiden, ich habe kein Interesse daran, dass mein Fahrzeug gehackt wird, deswegen führe ich jetzt die und die Cybersecurity-Maßnahmen ein, teste meine Fahrzeuge entsprechend, aber das war nicht einheitlich geregelt.
Also eher so eine intrinsische Motivation, wir wollen halt nicht blöd dastehen, deswegen machen wir halt Dinge, aber so eine richtige Standardisierung war da halt nicht vorhanden.
Genau. Es gab tatsächlich auch konkrete Fälle schon, wo Fahrzeuge auch gehackt wurden. Also ganz besonders bekannt ist so dieser Cheap Hack. Es gab da auch schon diverse von vorrangig amerikanischen Forschern, die dann Fahrzeuge wirklich mal komplett zerlegt haben, demonstriert haben, wie breche ich jetzt eine ICU ein. Ich glaube, der Cheap-Hack ging auch so weit, dass man das Fahrzeug über Remote dann auch erreichen konnte, über das Infotainment-System. Das heißt, die Gefahr war durchaus greifbar, es war keine abstrakte Gefahr, aber grundsätzlich gab es, wie gesagt, keine Regulierung und somit war das halt auch ein totaler Flickenteppich. Ja, also der Hersteller A hat ganz besonders viel da Aufwand reingesteckt, der Hersteller B überhaupt nicht. Und am Ende war halt gar nicht klar, wie viel Cybersecurity steckt denn eigentlich in einem Fahrzeug drin. Und auch die EU insbesondere, die treibt da ja auch verschiedene andere Mechanismen gerade voran, mit diesem CRA, den Cyber Resilience Act, geht ja genau in dieselbe Richtung, also für Nicht-Fahrzeuge. Und die sogenannte UNR-Regulierung 155 hat das jetzt seit 2022 auf globaler Ebene reguliert.
Und ist das, was du dann da jetzt machst, etwas, was als Resultat dann neu entstanden ist? Oder wie bist du zu der Ehre gekommen, das zu tun, was du jetzt so tust?
Also ich habe jetzt nicht als Produktmanager für Cybersecurity Testing angefangen bei der ETAS. Also ich hatte da schon ein bisschen längeren Vorlauf, habe da auch verschiedene Stationen durchlaufen. Ich war zum Beispiel auch Projektleiter für Consulting-Projekte im Bereich Cybersecurity. War mal knapp 3 Jahre bei unserer ETAS-Niederlassung in Japan, habe da die Kollegen unterstützt und seit circa einem Jahr habe ich eben diese Produktmanagerstelle inne. Grundsätzlich habe ich ja schon erwähnt, Fahrzeughersteller machen jetzt nicht erst seit der Einführung der Regulierung Cybersecurity zu einem Thema für sich. Also es gibt schon seit mehreren Jahren konkrete Abteilungen und zentral, sowie auch bei den einzelnen Entwicklungen von den Komponenten, die sich mit Cybersecurity beschäftigen. Aber spätestens jetzt mit dieser Regulierung hat es auch wirklich jetzt den letzten.
Ist deine Arbeit etwas, wo ein Hersteller einen wirklichen Mehrwert drin sehen kann, oder ist es nur eine Absicherung? Also ist es wirklich eine Innovation, die du treiben kannst?
Würde ich sagen, ja. Früher, das betrifft jetzt nicht nur Automotive, sondern generell Security für IT, wurde Security ja immer so ein bisschen als das notwendige Übel angesehen. Ja, es ist ein non-functional Ding irgendwo. Das heißt, du kannst es nicht sehen. Du kannst es nicht sehen, dass es da ist, dass es ausreichend ist. Du kannst es auch nicht sofort sehen, dass es nicht da ist.
Manchmal fängt man damit an, wenn es eigentlich zu spät gewesen ist,
wie mit dem Backup auch. Ja. Richtig, ganz genau. Du merkst es vor allem dann, wenn es nicht da ist und wenn dann wirklich was, sagen wir mal, in die Grütze geht. Mittlerweile hat sich das Verständnis durchaus gewandelt. Ja, also die nicht nur die OEMs, sondern auch natürlich die Zulieferer auf derselben Ebene haben erkannt für sich, dass Cybersecurity ein nicht verhandelbares Thema ist. Dadurch kannst du natürlich dann auch die Gefahr ausschließen, dass Cybersecurity deine kompletten Business Cases zerschießt. Man muss sich das natürlich so vorstellen, auch das Fahrzeug, ich sag mal so, die früheren Angriffe auf ein Fahrzeug waren sehr hardwarebezogen. Ja, da haben sich irgendwelche physischen Zugriff auf den CAN-Bus zum Beispiel verschafft und haben dann versucht irgendwie, keine Ahnung, Motortuning. Also insgesamt fing das ja an mit Motortuning.
Also wo fängt das eigentlich? Also ich denke mir halt so Fahrzeugsicherheit, das wäre schon erstmal gut, wenn nur diejenigen reinkommen und damit fahren können, die das auch sollen.
Richtig.
Aber das geht ja wahrscheinlich dann auch über die ganzen anderen Systeme da weiter. Also von daher vielleicht beschreibst du das mal, wo fängt deine Arbeit an? Wo hört die auf? Was ist für dich auch out of scope vielleicht?
Oh, das ist eine sehr gute, sehr breite Frage. Wo fängt meine Arbeit eigentlich an? Was sollte ich eigentlich tun? Ich versuche es mal so zu beschreiben. Also letzten Endes ist dieser gesamte Lebenszyklusprozess von einem Fahrzeug permanent security relevant. Ich versuche es mal so ein bisschen plastisch zu machen. Also du hast jetzt ein konkretes Steuergerät, was in dein Fahrzeug eingebaut wird, läuft dann in dem Fahrzeug, fährt damit rum, mehrere Jahre, teilweise 10, 20, teilweise 30 Jahre, und dann wird das Auto aus dem Verkehr gezogen, verschrottet oder was auch immer. Jetzt muss man sich vorstellen, je nachdem, was für ein Steuergerät das ist, gehen wir mal davon aus, das ist jetzt ein Infotainment-Steuergerät. Das heißt, das hat auch irgendwie eine Sichtbarkeit zu dem Endnutzer. Da hast du dann irgendwie bestimmte Apps, die du runterladen kannst, oder du kannst verschiedene Online-Services dort anfragen. Dann brauchst du hierfür natürlich gewisse kryptografischen Keys, sage ich jetzt mal auch. Also wenn du zum Beispiel jetzt ein Fahrzeug hast von VW, einfach nur so als Beispiel, dann verbindet sich das Infotainment-System mit dem Backend-Service von VW, muss natürlich sich auch authentifizieren, dass es überhaupt, sagen wir mal, ein valider Zugriff ist, dass der Nutzer auf die Inhalte von VW zugreifen kann und dass dann entsprechend auch die Inhalte sicher und verschlüsselt beispielsweise auf das Fahrzeug, auf das Infotainment-System kommen.
Und Krypto ist jetzt ja nicht wie ein guter Wein, der beim Kunden nachreift und besser wird.
Genau.
Das ist ja genau das Gegenteil, ja.
Ja, und da ist tatsächlich ein sehr, sehr großer organisatorischer Aspekt mit drin. Wie handelst du die ganzen Krypto-Keys? Wie kommen die auf das Steuergerät drauf? Und deswegen musst du tatsächlich Security ganz früh im Entwicklungsprozess schon mit berücksichtigen. Das heißt, was für Keys brauche ich dann dort? Wo kommen die her? Spätestens dann, wenn ich dann auch noch Supplier mit drin habe, die zum Beispiel das Steuergerät zuliefern für den Hersteller, ja, die das gar nicht selber bauen. Und da musst du diesen ganzen Cyber-Security-Prozess tatsächlich am Anfang im Requirements Engineering mit berücksichtigen. Dann in der Entwicklung musst du natürlich dann auch entsprechende Risikoanalysen machen. Wie schützt du die Keys dann später im Fahrzeug? Durch welche technischen Maßnahmen? Dann baust du das Steuergerät oder das Fahrzeug. Da werden natürlich dann die, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel der Keys, da werden die dann, man sagt sich, injected, teilweise im Produktionsprozess. Du machst das halt sehr nah am Steuergerät, tatsächlich physisch, um auch die Integrität und Vertraulichkeit dieser Keys zu gewährleisten, dann hast du das Fahrzeug gebaut und das Fahrzeug ist ja dann unterwegs mit diesen Keys. Ja, und das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Angreifer Zugriff auf diese Keys bekäme, hätte er die Möglichkeit dann auch die Online-Services des Herstellers direkt, sagen wir mal, anzufragen und zum Beispiel die Inhalte, die dann von dem Backend zurückkommen, auf zum Beispiel ein anderes System umzuleiten. Also ganz, ganz typischer Beispiel oder vielleicht irgendwie, um sich das zu versinnbildlichen. Es gab ja mal eine Zeit, da wurden explizit Navigationsgeräte aus Autos geklaut. Mhm. Ja, um die dann zum Beispiel in irgendwelchen anderen Fahrzeugen.
Oder auch Radios.
Ne? Radios, Navigeräte, um die dann zum Beispiel in irgendwelchen, ja, sagen wir mal, grauen Schwarzmarkt-Sphären dann in andere Autos einzubauen. Und das wäre zum Beispiel durch diese Maßnahmen nicht mehr möglich, weil dann die Keys nicht mehr zu einem Fahrzeug passen, passen nicht mehr zu einem anderen Steuergerätverbund und sind teilweise auch gar nicht extrahierbar aus dem Device. Und Cybersecurity geht eben auch noch darüber hinaus, hätte er anfangs gesagt, das hört dann eigentlich auf, wenn das Fahrzeug verschrottet wird, weil man muss ja auch sicherstellen, wie ist denn dann die Dekommissionierung? Ja, also wenn ich dann das Fahrzeug wirklich auf dem Schrottplatz habe, muss ich ja davon sicher ausgehen können, dass selbst wenn es auf dem Schrottplatz ist und zugreifbar ist für andere, dass dann davon keine, sagen wir mal, Gefahr für den Hersteller oder für den Betreiber der Flotte ausgeht.
Und wie lange kann ein Autohersteller jetzt in der Pflicht sein, für die Cybersicherheit von einem Auto zu sorgen? Weil ich kriege vielleicht eine Herstellergarantie von 5 Jahren ab Kauf. Du sprichst aber von 20, 30 Jahren, die ein Auto unterwegs ist. Gibt es da dann eine Cybersecurity-Anschlussverpflichtung, Garantie?
Ja. Also hier ist das Gute, dass die Cybersecurity tatsächlich über die gesetzlichen 2 Jahre hinausgeht. Der Hersteller ist für den Betrieb und die Dekommissionierung des Fahrzeugs verantwortlich. Das heißt, solange das Fahrzeug auf der Straße ist, bewegt wird und nicht nur jetzt du als als Besitzer des Fahrzeuges das Fahrzeug nutzt, sondern auch der Nachfolger, solange wie es wirklich jetzt auf der Straße ist, muss der Hersteller sicherstellen können, dass auch später gefundene Vulnerabilities in den Komponenten, in seinen Fahrzeugen gefixt werden können. Dafür muss er geeignete Maßnahmen ergreifen können, dass er in der Lage ist, zum Beispiel jetzt, wir wissen ja noch nicht, was in 5 Jahren für Vulnerabilities offengestellt werden, die bestimmte Fahrzeugtypen, Steuergeräte, sonstiges betreffen. Aber er muss sozusagen jetzt schon die Vorkehrungen treffen, um dann darauf reagieren zu können, um sozusagen, bis das Fahrzeug wirklich dann dekommissioniert wird, auf dem Schrottplatz landet, dann davon keine Gefahr mehr ausgehen kann.
Und wenn du heute in einem Steuergerät, in einem Chip auf hardwarebeschleunigte Verschlüsselung setzt, die zeitgemäß ist, wirst du ja gar nicht sicherstellen können, dass die in 10, 15 Jahren noch upgradebar ist auf eine dann zeitgemäße Verschlüsselung, oder?
Richtig, ja. Das ist ein sehr großes Problem. Man spricht ja heutzutage auch von diesem sogenannten Post-Quantum Cryptography. Mhm. Ja. Also die Quantencomputer werden ja immer, sagen wir mal, handhabbarer, immer praktikabler, einsetzbar. Und das ist gerade ein ziemlich großes Thema, was eben auch schon wieder in dem Entwicklungsprozess direkt mit berücksichtigt werden muss, weil die Laufzeit von so einem Fahrzeug ist halt sehr lang, teilweise 20, 30 Jahre. Genau die Frage, die du gerade gestellt hast, stellt sich auch für die Hersteller, welche Algorithmen kann ich einsetzen, damit ich bis zu einem gewissen Datum eine ausreichend hohe Security habe. Weil wie du schon sagst, wir sprechen hier von Steuergeräten. Das ist jetzt nicht vergleichbar wie mit einem Windows-Betriebssystem, was dann einfach, sobald es im WLAN ist, automatisch Updates sieht. Sondern wenn das Fahrzeug mehrere Monate in der Tiefgarage steht, empfängt es keine Updates. Und teilweise ist es ja auch so, dass die Hardware auch gar nicht mehr, die bleibt ja so, wie sie ist. Und wenn die Software... Ja. Anforderungen stetig wachsen, dann kann irgendwann die Hardware nicht mehr mithalten.
Aber in deinem Windows-Beispiel genauso. Mein Rechner von 1995, da geht auch mangels TPM2-Modul kein Windows 11 drauf. Richtig, auch wenn ich das nicht wollen würde. Aber genau, ist ja sehr schwierig. Ja.
Ja. Aber es ist spannend, weil es ja im Endeffekt ja auch bedeutet, also rein vom Softwareentwicklungsprozess, ihr müsst ja eine unglaubliche Bandbreite auch an, ich sag mal, API-Kompatibilität irgendwie bieten, weil es ja durchaus auch sein kann, dass in 5 Jahren trotzdem nochmal irgendwo aus dem Keller eine Version 0.8 auftaucht, die sich dann irgendwie anmelden will, wo dann Dinge passieren müssen und das irgendwie so zu managen, dass da die Schnittstellen überhaupt über so einen langen Lebenszyklus kompatibel bleiben, ist auch eine Herausforderung, oder?
Das ist eine riesengroße Herausforderung. Und die stellt sich insbesondere jetzt gerade, wo, sage ich mal, sehr viel Bewegung in dieser ganzen Automotive-Welt drin ist. Wir sehen jetzt immer mehr neue, sagen wir mal, Konkurrenten am Markt mit Tesla, einfach so als Paradebeispiel genannt, oder auch viele chinesische Hersteller, die ihre Fahrzeuge auf komplett grüner Wiese gebaut haben. Das heißt, die konnten sozusagen ihre Architektur an die heutigen Gegebenheiten anpassen und direkt darauf designen. Mhm. Hingegen, wenn du jetzt einen traditionellen Hersteller hast, der hat natürlich seine Legacy-Architektur.
Ja, auch Fertigungsprozesse.
Und genau.
Das steht ja halt mögliche. Da baut man jetzt nicht richtig. Alles neu.
Genau. Und das ist ein Riesenthema. Ja? Wie machst du jetzt neue Entwicklungen, neue Steuergeräte kompatibel mit alter Hardware zum Beispiel und umgekehrt? Und das ist eins der größten Probleme momentan.
Was ich mich auch gefragt habe, ist, könnt ihr in dem Feld eigentlich überhaupt Homeoffice machen? Weil das Testgerät ist ja dann wahrscheinlich, oder wie sieht so ein Pentester für so Fahrzeuggeschichten, wie sieht dein Homeoffice-Setup aus? Es ist wahrscheinlich nicht nur irgendwie ein Laptop, sondern vielleicht dann irgendwie auch noch andere Dinge drumherum, oder?
Also ich selber teste nicht. Ich bin der Produktmanager für unser Testing-Portfolio global, dass wir sozusagen, die ETHAS hat ja mehrere Standorte weltweit, nicht nur in Deutschland. Und meine Aufgabe ist es sicherzustellen, dass wir ein abgestimmtes, global verfügbares, wettbewerbsfähiges Portfolio haben. Und das eigentliche Testing geschieht dann durch unsere Tester-Teams. Wir haben zum Beispiel ein Testlab in München, wir haben eins in Yokohama, in Japan, in Korea und in USA. Und zurückkommend auf deine Frage, ja, also Homeoffice ist da tatsächlich begrenzt möglich, weil wenn du physische Hardware hast, brauchst du ein gewisses Setup. Und gerade im Automotive ist nicht einfach nur, dass ich dann einen Laptop stehen habe und auf den An-Knopf drücke und dann fährt der hoch. Teilweise brauche ich dann irgendwie noch eine gewisse Restbus-Simulation. Ich brauche noch andere Steuergeräte, die irgendwie bestimmte Kommunikationsnachrichten schicken, damit andere Steuergeräte wiederum aufwachen, also responsiv sind. Und das war zum Beispiel während Corona durchaus eine Herausforderung, während der Lockdowns. Und es gab dann verschiedene Setups, natürlich immer in Absprache mit den Kunden, kann man gewisse Hardware nach Hause nehmen, wenn der Kunde zugestimmt hat, konnte man das machen, aber manchmal ging es eben nicht. Da musste man dann auch ein bisschen erfinderisch werden, wie irgendwie Zutrittsregelungen, dass sich da keine zwei Leute im selben Raum befinden und ja.
Also kann man in eurer Branche auch nicht mal einfach so einen Porsche Taycan mit nach Hause nehmen fürs Homeoffice und dann da in der Garage drin rumhacken oder schrauben?
Kannst du nicht. Willst du, glaube ich, auch gar nicht. Ja, wir haben auch schon Fahrzeugtests durchgeführt. wir gehen eher dazu zu sagen, wir wollen das sogar bei den Herstellern vor Ort machen. Hintergrund ist einfach der, dass du den Zugriff auf zum Beispiel Ersatzteile sicherstellen möchtest und auch vor allem auf Dokumentation, auf das Ansprechpersonal vor Ort. Weil ein Fahrzeug ist super komplex und wenn du dann irgendwie Zugriff auf eine gewisse Schnittstelle brauchst, einen gewissen Bus, und dann ist der Ansprechpartner da nicht da, dann stehst du erstmal da, dann kommst du nicht weiter. Ja.
Aber ist das so, dass es da dann, also wenn ich mir jetzt so ein Fahrzeug vorstelle, also ich habe schon mal in einem gesessen und da waren irgendwie mehrere Displays drin, und dann kann ich mir vorstellen, gibt es irgendwie bestimmt so Dinge, die was mit dem Motor machen, dann hast du eben schon gesagt Entertainment-System, da sind ja bestimmt auch noch irgendwie 3-4 andere Systeme mit drin, die dann wahrscheinlich, wenn man das so security-seitig betrachtet, die ja irgendwie auch voneinander separiert und sowas. Wie viele, also in so einem neumodernen Fahrzeug, wie viele Computer stecken da drin und wie kommunizieren die miteinander? Oder ist das ein großes Ding und dann passiert da die ganze Magic?
Also die gute Nachricht ist, es werden weniger Steuergeräte mit den neuen Fahrzeugen. Ich sag mal so, in aktuell herumfahrenden Fahrzeugen, die jetzt so 2, 3, 4, 5 Jahre alt sind, kannst du von 120, 130 Steuergeräten ausgehen in einem Fahrzeug, je nachdem, was für ein Fahrzeug das ist, welcher Ausstattungstyp und
was sind da so die, also ich glaube, ich würde, wenn ich mir jetzt aus meiner IT-Welt ein Fahrzeug vorstelle, nicht auf 120 Funktionen kommen. Was sind so Beispiele dafür? Was sind so Steuergeräte?
Ja, also man versucht auch so eine relativ komplexe Architektur zu unterteilen. Man nennt das Domänen. Mhm. Aktuell sind die Architekturen auch sehr domänenspezifisch aufgebaut. Das heißt, du hast eine Domäne Antrieb, Powertrain. Mhm. Das heißt, da sind alle Steuergeräte drin, die irgendwie mit dem Motor zu tun haben. Einspritzverhalten, Getriebe, sonstiges. Genau, dann hast du eine Domäne Infotainment, alles, was der Nutzer sieht, Dashboard, Infotainment, Head-Up-Display, sonstiges. Dann hast du noch eine Domäne, die sich um das Chassis kümmert, also Zugriff, Zugang zum Fahrzeug, Lichter, Blinker. Mhm. Du hast sogar Steuergeräte, die nur die Aufgabe haben, den Reifenfülldruck zu messen.
Ist das dann ein eigenes, also ist der, ja gut, das ist dann der Sensor, der wahrscheinlich irgendwie Ventilkappe oder irgendwie in der Felge mit eingebaut ist, und das Steuergerät ist dann das, was dann das Signal aufnimmt und mitverwertet, ne?
Genau, das ist dann das Steuergerät nimmt das Signal vom Sensor auf, wandelt das in ein entsprechendes Format um und schickt es dann über den Fahrzeugbus, also das quasi das Rückgrat des Fahrzeuges, den Kommunikationsbus. Meistens ist das immer noch CAN, mittlerweile wird es immer mehr Automotive Ethernet, an andere Steuergeräte, die dann mit der Information irgendwas anfangen können.
Ich habe auch gerade bei eBay Kleinanzeigen tatsächlich für mein Auto, Baujahr 2018, ein Spurhalteassistent-Steuergerät gesehen. Das ist einfach eine kleine Box gewesen für einen Fofi, wollten die haben. Und dann habe ich auch überlegt, der hat ja noch ein paar mehr Funktionen. Der kann ja Spurhalte, kann ja Abstand und so weiter. Das sind ja mehr autonome Fahrfunktionen. Und dass dieses eine Feature eine eigene Steuerbox ist, wo wahrscheinlich der Videofeed reinkommt und dann Lenksignale rausgehen. Ist ja doch sehr modular, zumindest. Du sagst, es werden weniger Steuergeräte, also geht es vielleicht mehr zu einem Gott-Computer, wo alles zusammenläuft. Aber ich sag mal, Baujahr 2018 scheint es noch zu sein, dass das eine einzelne Box ist.
Mhm, genau. Das sind eben, wie ich schon sagte, momentan ist noch sehr, sehr stark dieser domänenspezifische Charakter mit drin. Das fließt jetzt immer mehr so ein bisschen zusammen. Man versucht das aufzubrechen, eben weil diese alten Architekturen sehr komplex sind, sehr, sehr kleinteilig, dass man jetzt sogenannte HPCs, also ist da der Begriff, diese High-Performance-Computing-Cluster-Steuergeräte, das sind, man kann sagen, Großrechner, auf denen verschiedene Funktionen dann laufen. Also zum Beispiel ein HPC für autonomes Driving. Da ist dann wahrscheinlich genau die Box dann irgendwo mit integriert.
Ich denke, das wird auch für die Innovationsfähigkeit notwendig sein, dass man das ein bisschen zentralisiert, weil wenn du diese vielen kleinen Module hast, die kannst du ja auch nicht um neue Funktionen mal ebenso erweitern, wie das bei einem zentralen System, was ein bisschen mehr Puffer nach oben auch leistungstechnisch hat, möglich wäre.
Ja, und jetzt kommen wir nämlich auch genau in die Ecke DevOps. Ja. Ein großer Vorteil, wenn du diesen Weg gehst, ist, beziehungsweise da geht auch jetzt die Automotive-Industrie immer mehr hin, ist, man möchte diese sehr heterogene Landschaft an Steuergeräten, verschiedene Mikrocontroller, Mikroprozessoren und so weiter versuchen zu so gut wie möglich zu vereinheitlichen. Das heißt, man möchte mehr den Anteil an Software erhöhen, der dann irgendwo die Hardware abstrahieren soll, dass man dann einheitliche Schnittstellen hat, APIs. Und das wiederum vereinfacht dann den kompletten Entwicklungsprozess der Applikationssoftware dann auch.
Das heißt, das kann man sich eher so vorstellen wie, wir haben ein komplexes Auto, überall ist Elektronik drin, aber letztendlich laufen die Drähte irgendwo zusammen und da ist dann ein Rechner und dann ab da kannst du dann machen, was du möchtest in Software. Ist das so die Architektur der Zukunft?
Ja, also das ist so die ganz große Vision. Ganz vermischen wirst du es nicht können, weil du hast trotzdem noch verschiedene Anforderungen in so einem Fahrzeug. Du hast da auch immer eine ganz große Safety-Komponente mit drin. Und das ist ja auch der Grund, warum man diese Domänen getrennt hat, weil man nicht möchte, dass jetzt ein Infotainment-System, wo irgendwie der Nutzer einen USB-Stick reinsteckt, am selben Bus hängt wie das Motorsteuergerät oder die Bremse. Das heißt, du wirst immer noch irgendwo eine physische und auch logische Trennung zwischen den einzelnen, sage ich mal, fahrbezogenen Schichten haben. Man versucht das aber weitestgehend zu vereinheitlichen.
Ja. Das ist, glaube ich, auch eine schwierige Sache. Also ich meine, ich darf so ein Auto fahren, was irgendwie elektrisch ist und einigermaßen neumodern, wo dann natürlich auch irgendwie Features durchaus nur noch eine Freischaltung von Software gegen Geld sind. Und sowas kennt man ja irgendwie auch von, weiß ich nicht, Smartphones, wenn man da die Dinge mit Obst als Logo nimmt, dann könnte man auf die Idee kommen, hey, ich fände es eigentlich total toll, einen Spiele-Emulator für die Konsole, meine Lieblingskonsole aus den 90ern da drauf zu bringen und dann geht das halt nicht, weil der Hersteller sagt, das finden wir irgendwie nicht so doof und der Spielekonsolenhersteller sagt, das finden wir auch irgendwie doof und dann kannst du da hingehen und sagen, ja gut, dann mache ich jetzt halt einen Jailbreak und dann kriege ich mir das alles frei, kann ich mich daraus, ne, kann ich das irgendwie hacken und durch eine Sicherheitslücke übernehmen und dann vielleicht darüber freischalten. Gleichzeitig habe ich dann in dem Moment so überlegt, ey, so ein Auto, will ich das eigentlich jailbreaken? Dann bin ich ganz schnell zu dem Schluss gekommen, nein, möchte ich eigentlich nicht. Aber es ist ja natürlich für so Tuning-Szene und alles, was da so drumherum passiert, schon auch für manche offensichtlich schon sehr lange ein Grundbedürfnis, irgendwie am Auto Dinge anpassen zu können. Ja, also ich glaube, kannst du irgendwie ein Bodykit dran bauen und da ein bisschen Tuning machen, aber dann gibt es irgendwie Chip-Tuning und irgendwie andere Erweiterungen und so Sachen, was dann auch irgendwie ja mit schwieriger wird mit sowas, weil du ja gar nicht, also du brauchst ja eine ganz andere Kompetenz irgendwie. Da schraubst du nicht einen anderen Auspuff ran, sondern da ist das schon schwieriger, irgendwie ranzukommen.
Definitiv. Also es gibt auch heute schon durch Fahrzeughersteller zugelassene Schnittstellen, für die es dann wiederum auch gewisse Apps gibt, auf die du dich dann theoretisch verbinden kannst. Da bewegst du dich aber immer in dem Raum, der dann auch offiziell zugelassen ist.
Ja. Aber da passiert ja auch wirklich viel, ne, dass da Schnittstellen möglich werden. Wenn ich mir so überlege, so die ersten Versionen, nehmen wir mal Apple CarPlay oder Android Auto und so, wo ja jetzt auch mehr Schnittstellen geschaffen werden, sodass die Navigations-App, die auf dem Smartphone läuft, was dann da gespiegelt wird, auch noch irgendwie Fahrzeuginformationen kriegt, um dann rauszukriegen, was muss ich zwischendurch irgendwie tun. Ich kann mir vorstellen, mit Elektromobilität, da gibt's also ich habe da schon in einigen drin gesessen, wo ich mir gedacht habe, wie kann das eigentlich sein, dass ich eine 800 Kilometer Strecke habe und das Auto nicht automatisch weiß, wo es irgendwo laden soll, was dann natürlich auch eine Nische sein kann, die dann die App-Hersteller irgendwie auch mitnutzen können. Oder nehmen wir mal Ambiente-Licht oder sowas, dass man das eben auch mitsteuern kann. Das sind ja dann wiederum weitere Zugriffe und ja auch irgendwo Standards, die dann da mit weiterentwickelt wird. Ich würde sagen, für mich als Verbraucher finde ich es eigentlich ganz schön, wenn offene Standards verwendet werden, die es mir dann auch erlauben, jetzt nicht ein Fahrzeug zu kaufen und da nur den Adapter fürs Nokia 3330 drin zu haben und nach 20 Jahren gibt's da halt keinen Adapter irgendwie mehr für, sondern irgendwie ein bisschen was Offenes zu haben. Aber ich habe so das Gefühl, dass das noch gar nicht so lange überhaupt, weiß nicht, ob es nicht bedacht wird oder zumindest kommt es mir so vor, dass das nicht, dass das sehr schwer ist für die Hersteller, sich da zu öffnen und diese Sachen da halt irgendwie voranzutreiben, weil es, glaube ich, ja auch immer was damit zu tun hat, dass die vielleicht eine eigene Domäne aufgeben. Also ich glaube, die haben ja alle irgendwie mal gesagt, Radio, und das nächste ist dann mal ein Entertainment-System, und jeder hat da was angefangen, wo die wahrscheinlich ja dann auch alle einigermaßen stolz drauf sind, dass das so ist, und eigentlich gar nicht wollen, dass da vielleicht jemand anderes das mit übernimmt oder denen da den Rang abläuft oder sowas. Kann ich mir auch vorstellen.
Definitiv.
Da habe ich auch viel drüber gelesen in letzter Zeit, über, was du sagst, CarPlay oder Android Auto, jetzt mal als Beispiel genannt. Die werden in kürzerer Zeit in der Lage sein, im Kombi-Instrument, also im Tacho, auch mit angezeigt zu werden, statt nur rechts in der Mitte, wo das Infotainment-System sitzt. Du wirst in nächster Zeit sowas wie Klimaanlage einschalten können über solche Funktionen. Also das ist alles auf dem Weg. Und das ist ja auch dann für einen Autohersteller eben eine Abwägung. Bringe ich ein Auto auf den Markt, was CarPlay oder Android Auto Unterstützung hat oder eben nicht. Und manche Kunden, und da würde ich mich selber dazu zählen, würden auf gar keinen Fall in ein Auto investieren, was sowas nicht kann. Andererseits, wenn du es als Autohersteller anbietest, dann hast du möglicherweise aber auch weniger Einfluss auf den Nutzer, weil dein Entertainment-System ist eigentlich komplett obsolet. Denn das machen jetzt Apple und Google Android.
Ja. Ja, Thomas, dann hast du dir ja noch offensichtlich vorgenommen, einen Vortrag mitzuhalten auf der, was seid ihr, glaube ich, dran, am Mittwoch, Donnerstag?
Morgen, genau, am Mittwoch.
Ah, okay. Was ist da so das Thema, was du hier mit herbringst?
Ja, also wir haben jetzt ganz, ganz lange über das Fahrzeug gesprochen, so wie es jetzt gerade ist. Ich hoffe, es kam so ein bisschen durch, dass so ein Fahrzeug durchaus sehr kompliziert sein kann, sehr viele Abhängigkeiten darin stecken und der bisherige Ansatz so ein bisschen an seine Grenzen stößt gerade. Ja, also die ganze Automotive-Welt hat eigentlich verstanden, dass man mit diesen, sagen wir mal, Entwicklungsprozessen, Organisationen, Abhängigkeiten, zukünftige Fahrzeuge, Software-Defined Vehicle, wie sie heißen, nicht wird entwickeln können. Ja, also, um einfach nur so ein paar Beispiele zu nennen, das Thema Update-Release-Time, also Mean-Time-to-Market für neue Features, Updates, kann halt heutzutage mehrere Monate dauern. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Software entwickle, will die dann freigeben, auf die Autos bringen, muss ich die testen, ich muss sie homologisieren. Das nimmt aktuell sehr viel Zeit in Anspruch, man muss das definitiv kürzen. Und eine Möglichkeit, um früher Fahrzeuge konkret zu testen. Also ich kümmere mich ja viel um das Thema Cybersecurity Testing. Stelle ich mir natürlich auch die Frage, wie kann man Testing beschleunigen? Und ein Ansatz ist zum Beispiel, von der physischen Welt in die virtuelle Welt zu gehen. Und wenn wir jetzt über den konkreten Fall sprechen, ich habe ein Steuergerät und habe ein gewisses Tool, mit dem ich das Steuergerät jetzt teste, musste man bisher immer warten, bis das Steuergerät zumindest als physikalisches Muster verfügbar ist, dass ich mich da auch wirklich anschließen konnte. Und worüber wir heute nachdenken, und deswegen arbeiten wir auch mit Red Hat zusammen, insbesondere mit ihrem Produkt OpenShift, ist, dass man versucht, dieses ganze Thema nicht zu abstrahieren, aber früher in dem Entwicklungsprozess zu berücksichtigen, so dass ich die Funktionalität des Steuergerätes in einer virtuellen Umgebung abbilde, zum Beispiel auf OpenShift, dass ich da zum Beispiel einen Container habe, in dem das Binary der ECU-Software läuft. Das heißt, dieser Container stellt mir grundsätzlich dieselben Funktionalitäten zur Verfügung, hat dieselben Schnittstellen wie eine physische ECU, und ich kann dann auf diesem virtuellen Gegenstand, auf diesem Image, auf diesem Container, auf diesem Kubernetes-Container, was auch immer, kann ich auch testen. Und das heißt, ich kann dann viel früher testen, ich kann auch schneller testen. Und dadurch habe ich auf der einen Seite eine Zeitreduktion der Testaktivität an sich. Und nur mal einen Vergleich zu nennen, das werde ich zum Beispiel morgen dann auch in dem Vortrag bringen, wenn ich jetzt, das ist ein gewisses Testverfahren, aber für eine physische ECU durchführen möchte, kann ich mehrere Tage damit zubringen, nur um eine Schnittstelle zu testen, ausgiebig. Und das kann ich eben durch die Virtualisierung, da habe ich ja dann auch gleich die Skalierungsmöglichkeiten mit dabei, kann ich das auch wenige Stunden reduzieren.
Ihr macht ja Fuzzing, das ist ja genau das, was dein Titel des Vortrags auch schon aussagt. Und da beschäftigst du ja ein Programm mit unterschiedlichen Inputs, die du über eine Zeit da reinlieferst und dann guckt, okay, wann bricht das Programm, wann bricht es aus und verhält sich eigenartig. Und das ist ja wunderbar, dass du es eigentlich, wenn es ein langwieriger Prozess ist, so hoch skalieren kannst, wie es eben die Umgebung bereitstellt, die du hast. Es ist eigentlich total naheliegend,
ja,
mit sowas wie OpenShift zu arbeiten.
Richtig. Also du wirst dadurch das physikalische Testen nicht vollständig ersetzen können, weil ein physisches Steuergerät verhält sich in der Realität auch im Fahrzeug dann nochmal ganz anders, als das jetzt irgendein virtualisierter Prototyp jetzt ist. Aber ich kann einen doch durchaus relevanten Anteil des Entwicklungsprozesses oder des Reifegrades einer Steuergerätesoftware bereits im virtuellen Stadium abtesten.
Ist das quasi, also ist OpenShift da euer Driver für das Fuzzing, für die Tests? Ist es eure Ausführungsebene oder auch noch gleich Entwicklungsplattform mit dazu?
Das ist vorwiegend die Ausführungsebene. Natürlich bietet OpenShift auch Entwicklungsplattformmöglichkeiten. Es hängt aber immer letztendlich davon ab, was der Kunde bei sich einsetzt. Das heißt, wenn der Kunde schon das komplette Ökosystem von Red Hat hat und seine Steuergeräte-Software dort entwickelt, macht es Sinn, das da natürlich rein zu integrieren. Wir betrachten jetzt hauptsächlich mal diesen Aspekt des Testens.
Ja. Das heißt aber, ihr oder also deine Firma liefert eine Standardsoftware aus für Fuzzing, die dann auf OpenShift beim Kunden laufen wird, als Entwicklungsunterstützung.
Genau. Die Software nennt sich PsychoFuzz, ist ein Fuzzing-Tool, das, wie du schon sagst, das bietet die ETAS am Markt an. Momentan ist das eine Desktop-Variante. Das heißt, wir bedienen damit jetzt eben noch so mal den aktuellen Zustand, dass ich eben diese physischen Setups habe. Das heißt, der Use Case ist wie folgt: Der Testingenieur installiert den Fuzzer, PsychoFuzz zum Beispiel, oder irgendeine andere Software auf seinem Lab-PC, schließt sich dann an das Steuergerät an und führt die Tests durch. Und zukünftig ist eben der Use Case, dass er das jetzt nicht irgendwie auf einem Laptop installieren muss, sondern im besten Fall über irgendeinen Marketplace sich zusammenkonfiguriert, sich den kompletten Entwicklungsprozess seiner Steuergeräte-Software zusammenbaut, virtuell, und dann sich dazu entschließt zu sagen, okay, was mache ich denn für Cybersecurity Validation? Da hätte ich gerne Fuzzing mit PsychoFuzz zum Beispiel. Und dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt, wenn dann die Pipeline diesen Test triggert, dass dann dort ein Container gestartet wird mit PsychoFuzz darin, der dann entsprechend den Fuzz-Test auf der virtuellen ICU ausführt.
Ja, das sind DevSecOps für Automobilapplikationen.
Genau.
Cool.
Ja. Ich finde das total spannend, weil das hat natürlich, also gerade die Zentralisierung der einzelnen Systeme, das neue Umgehen, unterschiedliche Technologien da jetzt einzuführen und in Richtung Software-Defined zu gehen, auch extreme Implikationen auf die Arbeitsweisen derjenigen Teams, die ja jetzt für einen, ich hätte gesagt, geschlossenen Teilbereich zuständig waren. Ja, wenn meine Aufgabe ist, wenn von hinten Licht kommt, dann mache ich den Spiegel dunkler, dann war das wahrscheinlich irgendwie ein Team, was sich darum gekümmert hat. Und jetzt dann hin zu auch standardisierteren Auslieferungsverfahren, dadurch wahrscheinlich auch mehr die Möglichkeit, auch mal in andere Teilbereiche schneller reinzukommen, schneller wechseln zu können, vielleicht auch Ressourcenplanung, die da irgendwo ist, etwas dynamischer machen zu können. Aber ich glaube halt auch dass das bestimmt auch die Separierung der einzelnen Module dazu geführt hat oder sehr begünstigt hat, dass sich halt abgeschlossene kleine Silos halt irgendwo bilden, und die könnten ja dann jetzt irgendwie aufgelöst werden, oder das wäre eine Herausforderung, die da auf jeden Fall auch organisatorisch irgendwo mit sich kommt. Also es ist total spannend, was das rudimentär erklärte, hey, wir zentralisieren das jetzt mal von, was hattest du gesagt, 120 Steuergeräten auf dann vielleicht 5, 6, später vielleicht 1. Das hat natürlich auch auf diesen gesamten Entwicklungsprozess, und ich glaube gerade bei Automotive, wenn man sich anguckt, wie viele Software-Engineers haben da so diese OEMs, hast du gesagt, glaube ich, dazu. Das ist ja enorm viel, was das auch an Strukturänderungen dann mit sich führt. Und das ist natürlich klar, dass, wenn ich jetzt heute auf einer grünen Wiese anfange und das mit neuen Methoden irgendwie entwickle, dass das dann einfacher ist, dass ich jetzt aber als Automobilhersteller jetzt schon echt dann ganz schön Change auch vor mir habe. Also das finde ich total spannend.
Definitiv. Also ich glaube nicht, dass wir das Fahrzeug so aufbauen werden, dass wirklich nur ein Steuergerät da drin sein wird. Es werden schon ein paar mehr sein, aber deutlich weniger, als wir es jetzt gerade haben. Und das, was du da ansprichst, ist absolut ein Punkt, ja. Und man muss es, das ist halt historisch so bedingt. Früher hat man Steuergerät zentriert entwickelt. Das heißt, da gab es Abteilungen, Teams, die hatten ein konkretes Steuergerät, haben das entwickelt von Anfang bis zum Ende. Und heute, wenn ich jetzt diese zentralen Plattformen habe, wie zum Beispiel OpenShift und dann noch den Developer-Anteil dazu, dann habe ich ja dann eine zentrale Instanz. Das heißt, ich werde jetzt nicht 20 verschiedene OpenShift-Cluster nebenher irgendwo laufen haben oder verschiedene Zwecke für OpenShift, sondern es wird irgendwie einige wenige zentrale OpenShift-Instanzen geben, wo halt der Großteil der Entwicklung und des Testings drüber läuft. Und ja, das wird sicherlich den einen oder anderen von einer auch organisatorische Herausforderung stellen.
Mal so in die Zukunft geguckt, wie weit sind wir technologisch entfernt von Autos, die über die eigene Fahrgastzelle hinaus miteinander kommunizieren und so ein Entstehen eines Staus gar nicht mehr möglich machen? Ist das ein Ding?
K2X.
Müsst ihr das? Also ist das so in der, also ist ja auch dann ein riesen Security-Ding, wenn mir ein anderes Auto signalisiert, dass ich jetzt stark bremsen muss, dann hat das natürlich auch irgendwie einen Impact. Ist das was, wo irgendwie in der Richtung gerade was passiert oder ist das noch sehr, sehr, sehr weit in der Zukunft?
Das ist auf jeden Fall ein Use Case, der durch die Einzug haltende Konnektivität definitiv dann irgendwann auch realisiert werden wird. Ich kann dir aber gerade überhaupt nicht sagen. Also ich weiß, dass diverse Hersteller daran arbeiten, schon seit langem auch, aber wann das jetzt wirklich nutzbar ist, das kann ich dir nicht sagen.
Ja, spannend. Ja, also ich finde das total interessant, da mal so ein bisschen einen Blick reingeworfen haben zu können. Also vielen Dank auch für die Erklärung. Ich glaube, ich habe jetzt einen etwas anderen Blick aufs Auto. Ich kann mich auch, also ich freue mich schon ehrlich gesagt darauf, dass das, ich sag mal, Container mache ich ja schon eine ganze Weile. Linux auch. Und ich habe so das Gefühl, dass auf absehbare Zeit, also mal so die nächsten 10 Jahre, das vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass dann auch in einem meiner Autos irgendwann Kubernetes mit Containern irgendwo läuft und ich dann mit meinem Cluster einfach auf Roadtrip gehen kann. Das ist schon irgendwie ein schönes Gefühl.
Ja, und du kannst beruhigt sein, dass irgendjemand ja das vernünftige Security-Testing macht für das Auto, in dem du fährst, mit Werkzeugen, die wir durchaus kennen und denen wir vertrauen, ja.
Und vielleicht können wir dann auch Mechatronikern den richtigen Umgang mit kubectl beibringen. Also es ist schon echt spannend, was da so auf uns wartet und wie diese die Sachen, die wir jetzt so in der Softwareentwicklung schon die letzten gut 10 Jahre im Endeffekt machen, jetzt auch in diese Bereiche Einzug halten. Also ich finde es total spannend.
Ja, hat mich sehr gefreut, auch mit euch das heute zu teilen, auch mal so ein bisschen eure Sichtweise hier zu hören. Ich denke, die Welten werden da einfach mehr zusammenwachsen müssen. Und das werden sie auch tun. Das finde ich auch super gut, weil man hier extrem viel voneinander lernen kann. Und wie du schon sagtest, die Berührungspunkte, die Schnittpunkte sind größer, als man denkt. Und auch ein großes Dank an die IT-Enterprise-Gemeinde, ja, die da sozusagen diesen DevOps-Ansatz schon vorentwickelt haben und sozusagen auch wirklich nachgewiesen haben, das macht Sinn, das ist funktional.
Ja. Ja, ich würde sagen, dann sind wir hier für diese Episode am Ende angekommen. Euch werden sicherlich die nächsten Episoden noch das ein oder andere an Zusammenfassung und an Trendthemen. Wir haben heute ja schon erstmal, du hast die ein oder andere Ankündigung schon fast mit reingenommen. Ich bin gespannt, was uns da jetzt die nächsten 2-3 Tage noch so erwartet und was wir da vor allem auch in den versprochenen Hands-on-Labs uns dann angucken können und daraus berichten können.
Ja, dafür müssen wir jetzt erstmal ausschwärmen und alles aufsorgen und dann treffen wir uns hier wieder.
So machen wir das. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ciao.
Danke.